Lukas 23, die Verse 32 bis 56. Ihr dürft gerne mitlesen. Lukas 23, 32 bis 56. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm gerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathea, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nichts zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Soweit aus dem Wort Gottes.
Zur Predigt möchte ich noch eine Stelle lesen, einige Verse aus 2. Korinther Brief, Kapitel 5, ab Vers 14. Und hier auch wieder, wir dürfen es schon so wunderbar hören, erleben. Und ich hoffe, es ist dein und mein Alltag, mein Erleben, unser Erleben, die Liebe Gottes. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 21. Die Liebe des Christus und damit verbunden Versöhnung. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Liebe des Christus und die Versöhnung. Wir haben gelesen eben, sie sind alle gestorben, die Menschen. Und dieses Wort alle hat seine ganz tragische Bedeutung. Sie sind alle gestorben. Das ist das erste, Feststellung. Und durch sein Kommen in diese Menschheit, durch sein Kommen in Menschengestalt, hat der ewige, allmächtige Schöpfer seine Allmacht mit der Schwachheit, mit der Ohnmacht der Menschen verbunden, alle gestorben. Und nur so in diesem Einswerden mit dem Menschen, welchen er erschaffen hat, er hat alle Menschen erschaffen, und nur in diesem Einswerden mit den Menschen wird dieser Mensch durch Gottes Kraft herausgeführt aus einem Zustand ewiger Verdammnis. Alle gestorben, ewige Verdammnis. Und er führt heraus. Mein Leben, dein Leben ist nicht nur gekommen durch einen Mann und eine Frau. Unsere Wurzeln sind nicht ein Mann, eine Frau, unsere menschlichen Wurzeln. Die Wurzel unseres menschlichen Daseins sind in der ganzen Menschheit verwurzelt. Denkt daran. Verankert. Die ganze Menschheit von Adam aus. Da sind unsere Wurzeln, deine Wurzeln des menschlichen Lebens. Der Mensch, somit die ganze Menschheit, hat sich von Gott weg in die Gottesfeindschaft hineinbegeben, indem sie die Menschheit, die Menschen auf den Lügner, den Mörder von Anfang an gehört haben und ihm Recht gegeben haben, weg von Gott, dem Schöpfer, ihrem Schöpfer. Die Menschen haben Gottes Autorität, die Autorität des Schöpfers, haben sie verworfen. Und sie haben sich ihre eigenen Religionen gebaut, bis heute. Dies kommt besonders deutlich zum Ausdruck mit einem Volk. Einem Volk von Menschen, welches Gott ganz besonders im Visier hat zu Beginn. Israel. Gott handelt und redet mit einem Volk, mit Israel. Warum? Weil er für dieses Volk der Menschen und dann die ganze Menschheit den Weg zurück zu ihm anbieten will, schließlich. Aber gerade dieses Volk, Israel, so wie die ganze Menschheit, ist von der Gottlosigkeit immer wieder eingenommen, sodass Gott zum Beispiel sagt durch einen Propheten, ich zitiere jetzt ein Beispiel, der Prophet Jeremia, er stellt sich an den Eingang vom Gotteshaus. Es war damals der Tempel. Jeremia 7, Vers 8. Und er sagt zu diesem Volk, das da reinkommt in den Tempel, siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, andere Götter, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haustempel, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind gerettet. Nur, sagt Gott durch Jeremia weiter, nur um dann diese Gräuel weiter zu verüben? Und damit der Prophet und das Volk nicht einfach feststellen, dass Gott verärgert ist durch ihr Verhalten, stellt Gott ihnen eine Frage durch Jeremia. Er stellt die Frage, ich zitiere sie, ärgern Sie denn mich damit in Ihrem Handeln und Tun? Sag's Ihnen, ärgern Sie denn mich damit, spricht der Herr, und nicht vielmehr sich selbst, damit Sie zu Schanden werden? Jeremia 7, 19 steht das. Das hat zu meinem Herzen gesprochen, ihr Lieben. Ja, der Mensch und die ganze Menschheit unterstellen sich ihrem eigenen Ärger. Ihrem eigenen Ärger. Ärgern Sie denn mich damit, spricht der Herr, und nicht vielmehr sich selbst? Sie unterstellen sich ihrem eigenen Ärger. Die ewige Verdammnis ist mit diesem Ärger, die Bibel sagt an anderer Stelle durch Jesus Christus, Zähneknirschen erfüllt. Diese Orte, eigener Ärger, Lukas 13, 28. Sie sind alle gestorben. Sie sind alle tot, von Gott ewig getrennt. Sie können ins Gotteshaus gehen, sie sind von Gott ewig getrennt. Durch ihre Übertretungen, heißt es, Kolosser 2, 13 und viele anderen Stellen in der Bibel. Und bis ins letzte Buch der Bibel, Offenbarung. In der Offenbarung von Gottes Wort in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch, bis in dieses Buch der Offenbarung, wird uns gezeigt, ihr Lieben, die ganze Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Sie wird nirgendwo einen Ausweg finden aus definitiver Verdammnis. Keinen Ausweg aus ewiger Gottesferne, da wäre kein Ausweg, wenn nicht Gott von Ewigkeit her Recht behält. Er behält Recht. Aber sonst Ihr Leben ist alles versiegelt. Kein Ausweg. Und das kommt zum Ausdruck bis in die Offenbarung, letztes Buch der Bibel. Nur einer ist und bleibt ewig gültig. Alle Siegel vom Buch dieser im Ärger schmachteten Menschheitsgeschichte zu öffnen. Kürzlich hatten wir das Thema vom Schauspiel in den Seniorenheimen und ich habe es eben auf Gottes Wort angewandt. Die Menschheitsgeschichte ist ein Drehbuch, wie im Film. Ein Drehbuch, wie in den Filmgeschichten, aber noch Film ist ja erfundene Geschichte. Das Drehbuch der Menschheitsgeschichte, das ist eine tragische Realität. Und dieser eine und er allein ist würdig, im Buch der Menschheitsgeschichte die Siegel zu öffnen. In Gericht oder durch Gericht und Gnade für die Menschheit und für ewig. Er ist würdig, dieses Siegel der Menschheitsgeschichte zu öffnen. Offenbarung 5, 1 bis 14, wir lesen es jetzt nicht, kommt es zum Ausdruck, ganz klar. Und dort hören wir den fragenden Ruf eines starken Engels über die Menschheit und alle Entwicklungen ihrer Geschichte der Menschheit, sowie über alle Generationen hinweg hören wir diesen Engel, der ruft und fragt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und dann ist es furchtbar traurig, die Feststellung. In der Offenbarung, Johannes weint. Er weint sehr, sagt er. Warum? Niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Verstehst du die Menschheitsgeschichte? Auf eine Art schon. Aber es ist fürchterlich. Diese Offenbarung der Auswegslosigkeit, ihr Lieben, diese Offenbarung unserer Hilflosigkeit, meiner Hilflosigkeit, ist zum Weinen. Ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Alle sind gestorben. Jetzt kommt aber das Weitere. Wenn einer gestorben ist, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Nun verkündet ein himmlischer Ältester, heißt es in der Offenbarung. Er verkündet, dieser himmlische Ältester, eine wunderbare, tröstende Nachricht. Weine nicht, siehe. Es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Offenbarung 5, Vers 5. Und dieser Löwe aus dem Stamm Judas ist schon lange eine Bezeichnung eines der 12 Stämme dieses Volkes Israels. Als Jakob nämlich damals seine Söhne segnete, sah er prophetisch schon in dem Stamm Juda einen ewigen starken Helden, heißt es, den Überwinder aller gottesfeindlicher Macht, welcher aus diesem Stamm kommen wird, der Stamm Juda. So steht es in 1. Mose 49, die Verse 9 und 10. In irdischen Königsherrschaften, interessant, in irdischen Königsherrschaften wurde der Löwe, das Bild vom Löwen, dieses Tier, wurde der Löwe immer wieder, was? Ein Symbol. Ein Symbol. Sogar die Motorkraft von Peugeot. Ja? Löwe, Kraft, Macht. Ein Löwe aus dem Stamm Judas. mit aller Erwartung. Nun möchten wir diesen Löwen sehen in der Offenbarung, wenn wir lesen, nicht wahr? Da ist ein Löwe, der Löwe Judas. Aber jetzt, anstatt den Löwen steht da was ganz anderes. Ein Lamm, wie geschlachtet heißt es. Mit 7 Hörnern und 7 Augen. Welche sind die 7 Geister Gottes, die ausgesandt sind über die ganze Erde? Offenbarung 5, Vers 6. Dieses Lamm, welches ist wie geschlachtet, kommt und nimmt das Buch in die Hand und wird ein Siegel nach dem anderen brechen. Herr über der Menschheitsgeschichte. Tragische Menschheitsgeschichte. Und wenn ihr weiterliest, dann seht ihr die ganze Tragik, was da alles passiert. Die Allmacht Gottes hat sich mit der Ohnmacht aber der Menschen verbunden. Die Allmacht Gottes, der Löwe Judas, der Herrscher über alles, der ewige Held, macht sich zum geschlachteten Lamm Gottes in die Schwachheit und er zerbricht die Realität einer tragischen Menschheitsgeschichte. Er öffnet die Siegel. Du bist geschlachtet worden, heißt es in Offenbarung 5, Vers 9. Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Und jetzt kommt's. Nicht nur Israel, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen in Ewigkeit. Das wird wiederholt an manchen Orten, zum Beispiel im 1. Petrusbrief auch wieder, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeinde der erlösten Menschen wird hier dargestellt in dieser Menschheitsgeschichte, wo die Siegel zerbrochen werden. Das geschlachtete Lamm ist der Löwe Judas. 7 Hörner zeugen von seiner perfekten Autorität, Hörner. Und 7 Augen zeugen vom Geist Gottes. Der Geist der Weisheit. Er hat so die Herrschaften und Gewalten, heißt es in Kolosser 2, 15, er hat so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So lebt jedes Gemeindeglied jetzt. Jedes Gemeindeglied lebt jetzt. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, Adam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus, heißt es in Römer 5. Der Löwe Judas, das geschlachtete Lamm ist Jesus Christus, erhöht über alle Herrschaft und Macht. Er ist der Überfluss, heißt es, der Überfluss der Gnade, das Geschenk der Gerechtigkeit für uns Menschen. Und er hat gesehen, wie auswegslos die Situation und hilflos sie ist für uns Menschen. Und er ist in seiner Allmacht hineingestiegen und hat die Siegel gesprengt, geöffnet. Und darum singen wir in einem Lied, und das soll deine und meine geliebte Zeit sein, unser Alltag. Ich brauch dich alle Zeit. Ich brauch dich alle Zeit. Oh, ich brauch dich, du gnadenreicher Herr. Ihr Lieben, Leben als Gemeindeglied ist nicht nur Kirchenbesuch oder auf einer Liste den Namen eintragen lassen. Gemeinde Jesu, Volk Gottes, Gemeindezugehörigkeit, Ekklesia, als Herausgerufener aus einer Weltgeschichte, die in den Abgrund verdammt ist, weil er rettet, Jesus Christus. Gemeinde, Ekklesia, berufenes Volk Gottes, seine Kirche, ist kein sozialer Verein oder Club, welcher seine Statuten und seine Aktivitäten durchführt. Nein, es sei betont, alle Logistik im Gemeindeleben und alle innere Organisation im Gemeindeleben haben in Gottes Augen ihren ganz wichtigen Auftrag. Okay, warum? 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Erst muss das Leben des Menschen vor Gott, seinem Schöpfer, in Ordnung kommen. Das Alte, heißt es, wir haben es gelesen, ist vergangen. Es wurde aufgeräumt, in Ordnung gekommen. Es ist alles, heißt es, neu geworden. Und diese Ordnung Gottes, die bedeutet zeitlicher und ewiger Frieden. Frieden mit Gott, Versöhnung mit ihm. Und wenn dies nicht geschieht, ihr Lieben, dann nützt alle soziale, politische oder wirtschaftliche Logistik nichts. Nützt nichts. Ohne Versöhnung, die Gott bewirkt, bleibt der Mensch in seinem eigenen Ärger festsitzend. Warum? Weil er unter dem Zorn Gottes verharrt, er will darunter verharren, er bleibt in seinem eigenen Ärger und er wird schließlich zu Schanden, sagt der Prophet Jeremia von Gott her. Der heilige Zorn Gottes ist nicht erst über dem Menschen, nein, der heilige Zorn Gottes ist über der Ungerechtigkeit in der Welt und die wird durch Menschen durchgeführt. Aber Gott in Jesus Christus rettet den Menschen. Er liebt den Sünder, er hasst die Sünde. Dies alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, haben wir gelesen, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm, keine andere Gerechtigkeit. Jesus, Sohn Gottes, hat sich zum Opferlamm Gottes hingegeben, zur Versöhnung des Menschen mit Gott. Er stiftete völlige Versöhnung. Und deshalb Einheit mit sich selbst. Jesus sagt ganz klar an, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, wenn er geht von seinen Jüngern. Ich möchte eins bleiben mit euch. Ich lasse euch nicht Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr seht mich, weil ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus Christus selbst und seine Gemeinde, er will leben in unserer Mitte. Er will leben in deinem und meinem Leben. Durch seinen Heiligen Geist macht er unseren Leib sogar zu seinem Tempel, zu seinem Haus, zu einer Bewohnung. Er hat sein Werk begonnen, er baut die Gemeinde, Jesus Christus. Er hat sein Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Das ist verheißen in Matthäus 16, 18. Er ist der Eckstein. Er ist das Haupt von diesem Bau, von diesem Leib. Er ist der Eckstein von dem Bau der Gemeinde. Er ist das Haupt von dem Leib der Gemeinde, heißt es. Das Glied, die Glieder am Leib, die leben nicht aus sich selbst. Nicht mehr sich selbst leben, heißt es. 2. Korinther 5, 15. Nun leben wir nicht mehr für uns selbst. Gemeindeleben ist nicht Selbstverwirklichung, weder einer Person noch einer Gesellschaft. Jeder ist berufen zu leben für Christus, welcher ihm das Leben gibt. Und nun lebe ich, sagt Paulus, sein Zeugnis im Galaterbrief, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus. Er lebt in mir. Gemeindeleben, Haus der Versöhnung, ihr Lieben. Sind wir dieses Haus? Wollen wir es sein? Gott helfe uns. Gemeindeleben ist Haus der Versöhnung. Inmitten von Trennungen, Machtansprüchen, Feindschaft, Unversöhnlichkeit, Krieg und Hass dieser Welt. Gemeinde Jesu, Gottes Volk, Haus der Versöhnung. Wir haben es hier im Korintherbrief gelesen. Und wisst ihr, jede Feindschaft, die wir unterhalten, jede Feindschaft, die besteht, die bleibt da gibt es keinen Ausweg, da kommt Gericht. Feindschaft führt ins Gericht, in Ärger. Gott geht so weit, dass er uns wissen lässt, im Jakobusbrief, sogar mein Seufzen wider einen Bruder. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Überall, wo Feindschaft besteht, wird alles Zwischenmenschliche handeln wird alles verbogen. Vorwurf, Anklage, Rache, Abkehr, Misstrauen, Bosheit, alles verdreht. Das sind die Folgen. Jakobus 3, 13, 16 steht geschrieben. Aber dann kommt die Frage, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke wie in Sanftmütigkeit. Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, heißt es, da ist Unordnung, und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Aber da ist Unordnung und jede böse Tat. Wir haben einen Auftrag. Versöhnt leben mit Gott, durch Jesus Christus geschenkt, und versöhnen miteinander. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Lasst euch versöhnen mit Gott und lebt versöhnt miteinander. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, versöhnt. Und das Gemeindeleben ist versöhnt Leben mit dem Herrn der Gemeinde und untereinander. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Denn die Liebe des Christus drängt uns, haben wir gelesen. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Warum? Weil diese Einheit eine geistige Einheit ist in Jesus Christus. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle andere Charaktere und Empfindungen. Aber wir kennen uns nicht so als Geschwister in einer Einheit. Nein! Wir kennen uns in einer Einheit, die Abhängigkeit ist von dem einen. Wir haben keinen anderen. Und wir hängen von ihm ab. Darum heißt es, seid eifrig. Nachdem ich gelesen habe, denn die Liebe des Christus drängt uns, so kennen wir denn nun niemand an mehr nach dem Fleisch. Darum heißt es, Epheser 4, 3, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Epheser 4, 3, wir beten. Herr Jesus, Du redest zu mir, du redest zu uns. Wir sind hier als Gemeinde versammelt heute Morgen. Du kennst unsere Herzen. Herr, wir können und haben kein Recht, irgendwie zu richten über andere. Auch ich nicht. Darum möchte ich mich ganz persönlich und bewusst jetzt auch in deine Gegenwart stellen. Herr Jesus, danke, dass du jedes hier und uns alle segnest, dass du uns liebst. Wir preisen dich für deine Gegenwart, wir haben es nicht verdient. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir verbunden sein dürfen mit deinem Volk weltweit. Denn du kennst die Deinen, und wer den Namen des Herrn nennt, der trete ab von Ungerechtigkeit. Herr, wir danken dir für das wunderbare Werk, das du vollbringst, Herr Jesus, deine Gemeinde zu bauen weltweit. Jetzt noch in dieser Zeit und bald, bald. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dann bei dir am Ziel sein werden. Wir sind unterwegs. Und so wollen wir uns erinnern, Herr, bis dass du wiederkommst, bis dass wir erscheinen in deiner Gegenwart, dass du deinen Leib geopfert hast am Kreuz auf Golgatha. Ja, Herr Jesus, du bist gekommen, Gott, allmächtig, der Löwe Judas, Herrscher in Ewigkeit. Du bist gekommen und wurdest das Lamm geschlachtet am Kreuz. Herr Jesus, du bist würdig, das Buch der Weltgeschichte wirklich die Siegel zu öffnen. Du siehst das Elend und die Hoffnungslosigkeit. Du siehst die Ohnmacht, aber du kommst in deiner Allmacht. Du, das Lamm Gottes. Herr, wir danken dir, dass du diese Macht erwiesen hast am Kreuz auf Golgatha, in deinem Opfertod. Und dass wir auch bewusst auch wissen dürfen, du bist auferstanden, du lebst. Hab Lob und Dank dafür. Nun wollen wir dich gemeinsam preisen, indem wir, weil du es uns aufgetragen hast, Herr Jesus, indem wir das Brot dann teilen, die Kelche, und uns erinnern, es ist für mich geschehen. Bewahre uns vor Lüge und schenk uns, dass wir in dieser Versöhnung mit dir leben, im Alltag, miteinander gegenseitig. Herr, schenk uns Versöhnung. Schenk uns Liebe von dir. Ja, sie ist nicht seelisch, sie ist geistlich geschenkt, diese Liebe von dir. Schenk sie uns, Herr Jesus. Und danke, Herr, dass wir jetzt auch alles dir anbefehlen dürfen, in diesem Mahl, das wir in deinem Angesicht halten dürfen. Amen. Wir singen noch.